Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen wunderschönen guten Abend, wunderschönen guten Morgen, wunderschönen guten Tag, wo immer ihr uns hört, wann immer ihr uns hört. Hier ist Eiszeit FM, euer kleines Familienprogramm mit den Adlern Mannheim and All Things Hockey. Es ist Dienstagabend, der 13. Januar 2026 und was zur Hölle ist passiert? Wir schauen zurück. 9. Januar 2018. Erste Aufnahme. Pavel Groß entscheidet sich für die Adler. 8 Jahre sind seitdem vergangen. 8 Jahre Eiszeit FM. Vielen Dank für die, die schon immer dabei sind. Herzlich willkommen, die, die neu dazugekommen sind. Und danke natürlich auch an die, die auf der Strecke dabei sind. Wer die vollen 8 Jahre dabei war, ist natürlich der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend.
Hi Sven, grüß dich.
Ja, 8 Jahre, hey, so lange halten es manche Ehepaare nicht aus.
Definitiv.
Jetzt kann man natürlich sagen, unser Vorteil ist auch, dass wir uns nicht so oft sprechen. Das hilft dabei und ein Thema haben und nicht so viele und nicht so fragen, wer räumt was weg und so. Aber bevor wir über, wie ihr es gewohnt seid, über die Adler reden, erst nochmal kurz der Hinweis zu unserer Overseas-Folge, der letzten, die euch in die Tiefen des Profisports führt und zu den nicht so schönen Seiten. Hört da gerne mal rein, lohnt sich. Macht auch nochmal klar, welchen Weg so mancher Spieler gegangen ist, der jetzt in der DEL sehr erfolgreich ist. Große Empfehlung tatsächlich an der Stelle. Bevor wir reingehen, auch nochmal die Hinweise. Ihr könnt uns folgen bei Blue Sky und bei Instagram. Ihr könnt uns auch gerne Rückmeldung geben, Diskussionsbeiträge, reagieren, teilen, sharen. Freut uns sehr. Ihr könnt uns auch gerne Bewertung geben bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Auch das hilft uns sehr im Sinne von Sichtbarkeit und Wahrnehmung. Könnt euch aber auch einfach euren Freunden erzählen, die noch nicht wissen, dass es uns gibt. Wobei nach 8 Jahren dürften das nicht so viele sein, Phil, oder?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht.
Und was man natürlich auch noch erwähnen muss, wir laufen seit 8 Jahren komplett werbefrei hier durch die Gegend. Also irgendwie keine Frau, die jetzt gerade einen Shop gründen will oder die Intimrasur gab es bei uns auch noch nicht. Wer uns aber unterstützen mag, kann das gerne tun. Weiterhin eiszeitfm@gmail.com bei PayPal oder eine E-Mail an eiszeitfm@gmail.com. Dann kommt eine Bankverbindung. Soweit der Vorrede, Phil.
Ja, dann.
Muss ja auch sein. Lass uns starten mit dem Thema. Wir haben uns heute vorgenommen, natürlich so ein bisschen auf die Spiele zu schauen, aber es sind ja auch noch ein paar andere Dinge passiert. Ja, 13. Januar 2026. Die Adler verkünden die Vertragsverlängerung von Jannik Proske. Phil, jetzt ist das natürlich nicht das Thema, wie soll ich sagen, dass ihr alle von Stühlen reißt und ihr bleibt bitte dran, wenn ihr jetzt denkt, die reden jetzt eine halbe Stunde über die Vertragsverlängerung von Jannik Proske. Aber wir haben uns vorgenommen, so ein bisschen auf die Vertragssituation des Kaders zu schauen. Es gab ja schon einiges an Bewegungen bzw. Verlängerungen in letzter Zeit. Und der Name Jannik Proske ist für mich da tatsächlich einer, den ich nicht so weit oben auf dem Zettel hatte, bei denen, wo ich überlege, ob verlängert wird, sondern wo für mich eher die Frage war, geht es für den hier zu Ende? Und jetzt sind wir im Januar und es wurde schon verlängert, Phil.
Ja, absolut. Also 13. Januar überrascht mich jetzt auch. Ich hätte eher auch ein größeres Fragezeichen hinter seine Personalie gemacht für die kommende Saison. Mit ein bisschen Abstand jetzt seit heute Nachmittag, muss ich sagen, ist natürlich auch ja eine Vertragsverlängerung für die Tiefe, für die kommende Spielzeit. Jannik Proske kann genauso wie Maximilian Heim, dessen Vertragsverlängerung ja schon vor einiger Zeit kommuniziert wurde, in der kommenden Saison eine U24-Lizenz einnehmen. Die gibt es ja seit dieser Saison. Das kann aber am Spieltag entweder nur Maxi Heim oder eben Jannik Proske, nicht beide gleichzeitig, aber sollte der eine mal nicht eingesetzt werden, könnte der andere das quasi übernehmen. Wenn nicht, können auch beide gleichzeitig eingesetzt werden. Aber wie gesagt, halt eben nur einer als U24-Spieler. Und dann bräuchtest du auch nur zwei U23-Spieler noch dazu. Weil die Adler sind ja traditionell eher ein bisschen schwächer auf der Brust, was die U23-Position angeht. Dallas Eakins hat es ja auch schon öfters erwähnt, dass er da jetzt nicht der große Fan ist. Ich glaube, er weiß auch nicht wirklich, wie er damit umgehen soll. So wirkt es zumindest. Von daher ergibt die Vertragsverlängerung in dieser Hinsicht natürlich schon Sinn. Du kannst natürlich dann einen U24-Spieler, einen U23-Spieler stellen und in der Verteidigung dann mit 6 Verteidigern nur spielen, so wie es die Adler in dieser Saison natürlich auch einen Großteil machen. Dallas Eakins ist ja ein großer Fan eher von 6 Verteidigern als von 7 Verteidigern, aber man wird sehen, kommende Saison ist Nick Mehler oder auch ein Colin Schlenker natürlich auch schon ein bisschen weiter und können da vielleicht mal ein bisschen öfter den 7. Verteidiger geben. Ja, überrascht hat es mich auf jeden Fall, 13. Januar diese PM dann zu lesen oder die Nachricht zu bekommen, dass Yannick Broske verlängert wurde über die Saison hinaus. Aber für die Tiefe gibt es am Ende des Tages wahrscheinlich schon Sinn.
Ja, weil man muss ja auch sagen, wie soll ich sagen, mich würde es nicht wundern, jetzt mal angenommen, Maximilian Heim macht nochmal so einen Schritt, wie er ihn von der letzten zu dieser Saison genommen hat. Der Junge hat ja verlängert und hat eine gewaltige Entwicklung genommen, dann brauchst du den nicht zwingend als U24-Spieler mitlaufen lassen, sondern das ist einfach ein vollwertiger Teil des Kaders, der unter keine U-Regel mehr fällt.
Wobei es natürlich schon Luxus ist, dann Maxi Heim als U24-Spieler stellen zu können, ne? Wird dann halt die Frage sein.
Aber dann macht der andere, dann macht die Broske-Verlängerung für mich ehrlicherweise wenig Sinn, weil du hast natürlich Max Pennkin, der wieder zurückkommt von seiner Verletzung. Der Junge wird nächstes Jahr nicht schlechter sein als dieses Jahr. Also davon ist ja auszugehen. Deswegen ist es für mich schon überraschend, weil ich finde auch, wenn ich die zwei nebeneinander stelle, Broske und Heim, dann ist Heim für mich der den momentan die Nase ganz weit vorne hat. Also wenn ich jetzt wählen müsste und einen von beiden nur wählen könnte für diese U24-Position. Ansonsten würden wir ja über eine Luxussituation reden, dass du dir zwei Spieler leistest, wo immer nur einer spielen kann.
Und ich glaube, das wird so sein. Also ich sehe Maxi Heim auch vorne und ich glaube einfach, dass Yannick Broske in der kommenden Saison, sollten keine Verletzungen aufkommen, eben nicht so viele Spiele machen, Stand jetzt, ne, 13. Januar, wie in dieser Saison, wo er einfach diesen U23-Spot mehr oder minder sicher hat. Kevin Bicker wurde ja jetzt verpflichtet oder wurde getauscht gegen Eric Huber, da können wir ja später nochmal drauf kommen. Ja. Da ist jetzt ein bisschen mehr Konkurrenz entstanden auf dieser U23-Position. Aber da kann es natürlich sein, dass Yannick Broske ein bisschen das durchmacht, in Anführungszeichen, was vielleicht Eric Huber jetzt durchgemacht hat diese Saison. Also, dass er einfach deutlich mehr Konkurrenz hat und mehr kämpfen muss, um eben in den Kader am Ende reinzukommen, weil zwingend mehr Platz wird es natürlich in den Reihen jetzt nicht geben in der kommenden Saison.
Ja, und deswegen überrascht es mich einfach ich verstehe das nicht so ganz ehrlicherweise aus genau dem Grund, den wir jetzt hier aufgeführt haben. Also es macht für mich nur Sinn, wenn du sagst, du willst die U24-Position damit absichern. Aber das ist ja dann, es kann ja sozusagen, wenn du dann über die U-Position kommst, nur einer von beiden spielen. Deshalb ist es für mich irgendwie, ich tue mir schwer, da irgendwie eine Sinnhaftigkeit dahinter zu sehen. Wo ich mehr Sinn dahinter sehe, ist einfach mal einen Bogen zu spannen und ist dann tatsächlich der Wechsel gewesen von Kevin Bicker der Tausch mit den Löwen Frankfurt. Eric Huber geht nach Frankfurt und Kevin Bicker kommt nach Mannheim. Zu Eric Huber vielleicht der Hinweis, seitdem er in Frankfurt ist, 6 Spiele, 1 Tor und 3 Assists, also hat 4 Punkte gemacht in seinen 6 Spielen. Das ist ein Schnitt von 0,75 Punkte pro Spiel. Das ist schon ordentlich. Das ist schon 0,66 Punkte übrigens pro Spiel. Mathematisch war ich schon mal besser als heute Abend. Aber das ist sehr ordentlich und der tut den Frankfurtern gut. Die haben ja momentan sowieso schwer zu kämpfen. Da stehen viele Niederlagen in Folge, wenn ich da drauf gucke. Gerade waren ja auch im Derby am Freitag, da schauen wir ja auch noch drauf. Also ich fand die schon soll ich sagen, es hat mich nicht überzeugt, was ich da gesehen habe. Und zu Kevin Picker kannst du mehr sagen. Der wurde ja unter anderem auch in der im NHL-Draft gezogen.
Genau, wurde 2023 von Detroit gezogen, in der 5. Runde damals. War jetzt auch schon immer im Sommer dann drüben, also direkt in seinem Draftjahr, aber auch die vergangenen beiden Sommer war er da im Camp drüben und ja, hat es schon den Verantwortlichen nochmal gezeigt. Steht ohnehin in ständigem Austausch mit den Verantwortlichen, hat in Frankfurt, er hat ja vorher bei den Jungadler Mannheim gespielt, war da auch Topscorer in den Playoffs, war da einer der absoluten Leistungsträger, ist dann eben diesen Schritt nach Frankfurt gegangen, ins Profigeschäft, um da halt Fuß zu fassen, hat dann auch Verletzungsprobleme gehabt, hat nicht, ja, diese Schritte machen können, die sich vielleicht die Frankfurter, aber auch vor allem er selbst sich erhofft haben und wurde jetzt getauscht für Eric Huber, du hast es angesprochen, Eric Huber gut gepunktet in Frankfurt, freut mich sehr für den Jungen, weil von seiner Einstellung her, von seinem Einsatz her, konntest du ihm nie einen Vorwurf machen, er hat halt zu Mannheim nicht so gepasst, also er war jetzt nicht wirklich die Alternative. Ich finde schon, dass Dallas Eakins seine Ankündigung wahrgemacht hat, als er gesagt hat, er will Eric Huber eine Chance geben im Vergleich zur vergangenen Saison, wo er nur auf 8 Spiele gekommen ist, glaube ich, insgesamt, hat er noch den Spengler Cup über Weihnachten in Davos für Straubinger gespielt. Mhm. Aber er hat dann auch die Saison gezeigt, also an der Einstellung habe ich es ja schon gesagt, am Willen lag es nie, aber für Mannheim direkt war er da keine Alternative. Ein ein U23-Spieler wie Kevin Picker ist dann eher was, eben wegen dieser U23-Lizenz, sorgt er auch, das haben wir ja schon mit Yannick Broski in Verbindung gebracht, auch ein bisschen für Konkurrenz, dass die Jungs wie Yannick Broski oder Maxi Heim eben nicht dauerhaft wissen, dass sie spielen werden abends, wenn sie morgens gesund aufwachen, sondern dass da halt jetzt noch ein Konkurrent mehr ist, der ihnen vielleicht den Platz streitig machen möchte und auch streitig machen kann. Von daher gibt das für mich schon Sinn und Eric Huber ist natürlich jetzt mit Frankfurt auch in einem Team, ja, die anders ausgerichtet sind, die andere Ambitionen haben und eher von seinen Leistungen da deutlich besser auch reinpasst und entsprechend auch das Scoring dann auch zu erklären ist, weil das ist so der typische Fall, nicht jeder Spieler funktioniert in jeder Mannschaft gleich und da ist es ganz gut zu sehen, also dass Eric Huber schon das Potenzial hat, in der DEL Fuß zu fassen, ich glaube, das hat man schon gesehen, aber halt nicht bei einem Top-Team in der DEL.
Ja, also wir hatten es ja mal in der Sendung drüber, wo du einfach siehst, er versucht, er macht, er will, aber es reicht einfach nicht. Also für das, was hier verlangt ist, also was in Mannheim verlangt ist, reicht es nicht für ihn. Hatte übrigens auch eine bittere Phase, 6 Einsätze, 6 Niederlagen am Stück bei den Adlern zwischendrin mal. Also ist jemand, dem man nur alles Gute wünschen kann. Das ist ein ganz, von der Persönlichkeit her kriegen die Frankfurter einen ganz freundlichen, angenehmen Menschen einfach, der immer noch manchmal so ein bisschen mit großen Augen auf das Ganze schaut, ist immer auch noch mein Eindruck. War ja eine Verpflichtung vom College, vom kanadischen, das ja noch ein anderes System hat als in den USA. Aber ja, aber ich fand also es gab ja das Gerücht, dass Frankfurt ihn will. Man muss auch dazu sagen, Tom Pokl kennt ihn natürlich vom Spengler Cup, als Huber bei Straubing im Einsatz war, weil Tom Pokl ja noch Coach dort bei den Tigers. Insofern passt es an der Stelle mit Kevin Picker, hat man sich ja keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon drüber reden, dass eben du zwei Spieler hast, die immer wissen, dass sie spielen und mit Broski und Heim und dass es gut ist, dass da jetzt noch jemand dabei ist, der da Druck aufbaut, hat eine Förderlizenz bekommen, direkt für Bietigheim kam jetzt auch noch die Meldung die Woche so heißen, also er wird auf jeden Fall viel Eiszeit bekommen, ich glaube das ist das, worum es dann oder ja, also das ist das, worum es dann geht. Wobei man es ja am Sonntag dann auch direkt, jetzt kommen wir doch dann auch schon fließend zu den Adlern rüber, aber wir können ja Slalom fahren in unseren 8 Jahren, haben wir schon öfters hinbekommen. So eine Reihe mit Heim, Broski und Picker. Und ich frage mich, ob das Zukunft ist was wir da gesehen haben, weil bisher kamen die Adler ja ganz viel über Kadertiefe, indem die jungen Spieler eben sozusagen Teil von der normalen Rotation waren. Und wenn es jetzt so eine Reihe geben sollte, weiß ich nicht, ob das zum Vorteil wäre.
Nein, also ich denke es nicht. Es war mehr oder minder aus der Not geboren, weil Christian Reichel eben angeschlagen war. Christian Reichel, das menschgewordene Schweizer Taschenmesser, das einfach so viele Funktionen hat und die auf so vielen Arten auf dem Eis einfach helfen kann. Ich glaube nicht, dass es jetzt eine Rückkehr ist zu, wir stellen die Jungen in die vierte Reihe für Bremerhaven. Die Partie hat man das jetzt mal gemacht. Das war ein Spiel, der auch gesehen, Bicker und Broska haben so ein bisschen über 5 Minuten Eiszeit gehabt. Heim hat am Ende auch nochmal als Bremerhaven den Torwart gezogen hat, auch nochmal Eiszeit bekommen.
Genau, da war er auf dem Eis. Das war sehr auffällig.
Wurde auch nochmal explizit von Dallas Eakins nach der Pressekonferenz gelobt im kleinen Kreis mit den Journalisten für die Rolle, die er da bekommen hat, für das Vertrauen, das er da geschenkt bekommen hat, dass es auch zurückgezahlt hat, hat er Energie reingebracht, hat den Gegner beschäftigt und eben so letztendlich auch vom Tor ferngehalten und eben nicht mehr die Chance gegeben hat, irgendwie nochmal zum Ausgleich zu kommen. Ich glaube, dass die Adler da wieder zu dieser Rotation zurückkommen werden, dass zwei junge Spieler, wie die ganze Saison über auch, eben ganz normal in der Rotation eingebunden sind. Zuletzt wurde es auch weniger, dass sie Unterzahl spielen. Das hat man in den ersten 2 Dritteln der Saison öfters gesehen, der Hauptrunde, dass dann Yannick Broske und Maxi Heim in Unterzahl ihre Eiszeit bekommen haben. Das ist jetzt deutlich zurückgegangen seit der Verletzung von Tom Kühnhackel. Da hat man die Rotation kleiner gehalten. Wird man auch mal sehen, ob es da nochmal eine Rückkehr gibt. Aber ich glaube, also zukunftsträchtig, das kann ich mir nicht vorstellen, weil du eigentlich ja gut gefahren bist damit, dass du die jungen Spieler an die Seite von routinierten Kräften stellst.
Ja, also ich finde auch, dass sich das bewährt hat. Deswegen wollte ich es aber ansprechen, weil es eben auffällig war. Ja. Weil das schon so ein Thema ist, was natürlich, wie soll ich sagen, muss man drauf schauen, weil ich glaube nicht, dass das auch für den Rest vom Team gut ist, sondern dass das gut ist, wenn du so über alle 4 Reihen einfach volle Kanne gehen kannst, dass dir das auch hilft.
Ist ja auch das Spiel der Adler, also
ja.
Aggressiv vorchecken, so, schon ein bisschen so in-your-face-Hockey, was Vorcheck angeht, aber auch natürlich genauso hart zurück. Backcheck fahren, körperbetont spielen, und viel laufen einfach. Und das machst du halt am besten, wenn du über 4 Reihen kommst. Also auch den Gegner in der eigenen Defensivzone binden, den da schon zu Fehler zwingen. Das schaffst du natürlich nicht dauerhaft mit 3 Reihen. Das ist mal, wie gesagt, für so ein Spiel in Ordnung. Es wäre auch für 2 Spiele mal okay. Aber das ist sicherlich kein Zukunftsmodell.
Sehr lustig war übrigens Nico Kremmer am Sonntag in der ersten Drittelpause bei Magenta, wo er gemeint hat, ja, wir kennen das Spiel der Adler. Bernecker fragt danach, wie sieht es denn aus? Und dann so, ja, sie chippen halt die Scheibe rein und kommen dann mit viel Geschwindigkeit hinterher. Sehr kurz zusammengefasst, ja, sie wollen so reinchippen und kommen dann mit viel Geschwindigkeit ins Drittel. Vertragsverlängerung, ich meinte es, große Fragezeichen. Ich habe auch ein kleines und du darfst mir jetzt gerne erklären, warum Luke Espositos Vertragsverlängerung keine Überraschung sein sollte.
Da legst du mir jetzt natürlich was in den Mund, ne? Warum ich jetzt sagen sollte, ist keine Überraschung.
Du kannst sagen, nein, aber ich kann sagen, das war sozusagen, es sind ja noch einige weitere Namen, wir gehen dann nochmal kurz durch. Ich glaube, da sind viele dabei, die Selbstläufer sind, über einen werden wir dann auch nochmal reden, der noch nicht verlängert hat, aber der Name Luke Esposito kam für mich schon überraschend. Also mit einem kleineren Fragezeichen als bei Broske, aber den hatte ich so auch nicht auf dem Zettel, dass der verlängert wird, ehrlich gesagt.
Also der Zeitpunkt auch von Espositos Verlängerung kam auch überraschend. Das bedeutet ja aber nicht, dass er kein Wackelkandidat eventuell war in den Überlegungen. Also man muss natürlich auch so sehen, wir haben das Problem, wir sehen natürlich nur den Spieler auf dem Eis und können natürlich nur das bewerten. Wenn du aber ein Team zusammenstellst, kannst du nicht nur das anhand der Tatsache machen, dass du nur den Spieler auf dem Eis siehst und sagst, okay, das und das bringt er ein, das und da hat er noch Schwächen oder wie auch immer. Und deswegen ist er jetzt ein Kandidat deswegen verpflichte ich ihn für mein Team, verlängere ihn oder eben halt nicht. Da gehört ja natürlich noch mehr dazu. Luke Esposito ist natürlich auch ein Spieler, der sehr, sehr wichtig ist für die Nordamerika-Fraktion, allgemein für die Spieler mit ausländischem Pass. Er ist also ein bisschen der Captain dieser Jungs, wie das auch mal Marc Michaelis ausgedrückt hat.
Ja.
Ist dann ein wichtiges Bindeglied, ist natürlich auch für die jungen Spieler, wir haben es von den U23-Jungs gehabt, sehr, sehr wichtig, der mit ihnen auch nach dem Training immer wieder Sachen trainiert, ihnen Tipps gibt, da wirklich als Mentor auftritt einfach. Also auch menschlich ist er natürlich sehr, sehr wichtig für dieses Team. Das sind jetzt Punkte, die ich mir herleite, die ich beobachtet habe, die ich auch gehört habe teilweise und die natürlich da reinspielen. Also wenn du ein Team zusammenstellst, sind es natürlich auch diese Soft Skills in Anführungszeichen, die sehr wichtig sind, wo da auch mal Charakter über die ein oder andere Fähigkeit geht. Und natürlich kannst du gucken, bekomme ich einen Spieler sportlich, der besser ist als Luke Esposito? Höchstwahrscheinlich schon. Bekomme ich einen Spieler, der mir aber dieses Gesamtpaket gibt? Und habe ich auch im Team Spieler, die Lücken füllen, die ein Luke Esposito dann hinterlassen würde mit seinem Abgang? Und das musst du dann halt für dich entweder bejahen oder beneiden. Und Dallas Eakins ist diese Liste sicherlich auch durchgegangen und ist dann zu dem Entschluss gekommen, wenn ich Luke Esposito jetzt nicht verlängere, bekomme ich ihn so als Gesamtpaket nicht aufgefangen, sei es durch neue, sei es durch Spieler, die schon im Team sind. Und entsprechend wurde der Vertrag verlängert. Also so stricke ich mir dieses Bild zusammen.
Blue Guy ist das Wort. Also sozusagen er hält den Laden zusammen. Und das ist schon was du immer über ihn hörst, dass das echt einer ist, der sozusagen viel verbindet in der Kabine auch.
Absolut.
Was man auch noch erwähnen sollte, bester Bully-Spieler der Adler. Und nicht nur der Adler, sondern der gesamten Liga. Irgendwie 61,5% oder so Bulli-Quote ist da überragend unterwegs. Man darf ja immer noch mal dran erinnern, es ist schon fast wieder, fühlt sich unglaublich weit weg an, welches Glücks einfach ist, dass er überhaupt auf dem Eis steht, so gesund. Also was da dazu kam.
Definitiv, ja, definitiv.
Es gibt so Vertragsverlängerungen bei anderen Vereinen, die muss man nicht zwingend verstehen in dem Zusammenhang, aber damit möchte ich es dann auch bewenden lassen. Aber das war tatsächlich so für mich der, aber dass es Gründe gibt, ist mir schon klar. Für mich ist nur jetzt, wie soll ich sagen, wir können es ja mal durchgehen. Christian Reichel hat Vertrag, Luke Esposito hat Vertrag, Matthias Blachter hat verlängert, Alex Ehl hat Vertrag, Tom Kühnhackl hat auch Vertrag. Max Penkin gehe ich davon aus, dass er Vertrag hat. Marc Michaelis gehe ich auch einfach mal davon aus, ohne es zu wissen. Weißt du da was?
Hat einen mehrjährigen Vertrag, ja.
Hat einen mehrjährigen Vertrag. Ich glaube, der hat damals, also 3 oder 4 ist so das, was so mir im Ohr nachhängt. Maxi Heim hat verlängert, Justin Schütz hat Vertrag. Dann bin ich beim Sturm. Anthony Greco, da ist allerdings auch 2027, glaube ich, meines Wissens.
Ja, das heißt, 2 Jahre unterschrieben, ja.
Ja, 2 Jahre unterschrieben. Und dann ist eigentlich im Sturm nur noch Zach Solo offen. Und da der hat, wer es noch nicht gesehen hat, ihr könnt uns gerne bei Instagram folgen. Da passiert momentan relativ viel in Sachen Reels. Es gab auch zum Olympiakader, über den wir noch reden werden, da auch eine Instant Reaction von mir. Aber Zach Solo im Interview bei uns, der Junge hat Fans, das ist irre. Also wie das Ding abgegangen ist, was Reichweite anging, hat im Interview gesagt, er kann nicht warten, bis ein Tag kommt, bis seine Vertragsverlängerung verkündet wird, was ein klares Zeichen ist. Den haben wir nächstes Jahr sowas von sicher auch in Mannheim. Und dann ist die Frage, wo ist denn eigentlich da noch ein Platz frei?
Ja, wird es natürlich schon eng. Ne? Also du hast, wenn wir jetzt nur auf den Sturm blicken, eigentlich nur noch Chris Bennett aus dem aktuellen Kader, der keinen Vertrag hat, und Brandon O'Donnell, der einen Vertrag bis Ende des Jahres hat. Und genauso Kevin Bicker, der ja einen Vertrag in Frankfurt hatte bis Ende des Jahres, mir auch gegenüber gesagt hat, dass dieser Vertrag halt von Mannheim übernommen wurde. Und auch gesagt hat, er ist für alles offen. Ich habe es ja schon bei Mannheimer Morgen geschrieben, laut unseren Informationen des MM hat er schon bei einem anderen DEL-Konkurrenten unterschrieben, bevor dieser Tausch kam mit Mannheim und Frankfurt. Also da hast du so wenige Kaderlücken quasi noch, die du neu befüllen kannst. Also ein Zach Solo, das angesprochen, viele Fans, so wie er auch spielt, jetzt Gorter noch wie verrückt in den letzten Spielen. Ja, also das ist ja eigentlich ein No-Brainer, ihn zu halten, Stand jetzt. Und Chris Bennett auch stark verbessert an der Seite von Anthony Greco und Zach Solo, da so gefühlt seine Rolle gefunden, auch weg von diesem, er ist der geborene Torjäger, die Rolle konnte er ja nie gerecht werden irgendwie in Mannheim, aber dieser Arbeiter, der hart vorcheckt, der dem Gegner, sorry für die Wortwahl, aber auf den Sack geht und auch genauso hart backcheckt, ja. Das ist schon ein großer Gewinn, ist auch die Frage, ob man ihm nicht auch verlängert, aber dann
wird es schon eng. Aber dann hast du keinen Platz mehr, also dann ist ja sozusagen der Kader nach von vorne voll, wobei ich habe übrigens Solo gemeint, wird jetzt wahrscheinlich unter explizit laufen, dass das die Pain in the Ass Guys sind, die drei alle zusammen. Dagegen die willst du einfach nicht spielen. Und das ist auch wirklich die Reihe bei allen Verlängerungen, über die wir gerade gesprochen haben, wo ich es nicht verstehen würde, wenn man die nicht hält. Mhm. Weil das ist sozusagen, das ist für mich die Reihe, die sozusagen für diese Saison steht und die auch für dieses Team ein Stück weit stellvertretend steht, wie sie sein wollen. Das ist echt, da ist viel Qualität da, aber es wird trotzdem gearbeitet. Es macht keinen Spaß, gegen die zu spielen. Die gehen dir die ganze Zeit auf die Nerven. Schwierig. Also für mich ist halt die Frage, kann ja auch sein, dass man sagt, man geht unverändert in der Saison. Weiß gar nicht, ob es das schon mal gab.
Du hast dann, also machen kannst du natürlich trotzdem noch was. Dein Kader wird auch größer. Es kann natürlich passieren, jetzt ist erst Anfang Januar, dass du Champions Hockey League spielst, kommende Saison. Also der Vertrag von Johan Mattsson läuft aus im Tor. Ja. Der Vertrag von John Gilmore in der Verteidigung läuft aus, wenn man jetzt nur
auf die Verteidigung Ausländer kommen wir noch, Herr K.
Genau, aber auf die Ausländerlizenzen gehen. Johan Mats und seine Familie ist auch in Schweden dieses Jahr, über Weihnachten jetzt hier, ist wieder zurück. Sein Sohn ist in die Schule gekommen in Schweden, das ist ein bisschen der Hintergrund. Ja. Natürlich dann auch die Frage, rein leistungstechnisch, Stand jetzt, wird sich keiner beschweren, wenn du ihn verlängerst. Die Frage ist, möchte er das dann halt auch mit auch länger einfach von der Familie getrennt sein, immer über 8-9 Monate. Und halt immer nur phasenweise die Familie sehen. Das ist natürlich auch schon eine Frage, ob du da Lizenzen einsparst oder ein bisschen alles verschiebst hier und da natürlich.
Ja, auf der anderen Seite hast du Dan Renouf verlängert um ein weiteres Jahr. Nick Mattin kam jetzt auch die Meldung. Wie soll ich sagen, Mattin ist schon immer noch, also da sind manche Tore dabei, wo du einfach denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also das ist schon, also wie soll ich sagen, auch die Selbstverständlichkeit, mit der du Spieler gerade verlängerst, hat mich an einigen, also Mattin war einer, wo es mich jetzt schon überrascht hat, wie gefühlt selbstverständlich es durchlief. Ja. Du hast aber auch gerade das Gefühl, was du nicht oft hast bei Spielern, oder was du, wie formuliere ich es, also wir reden ja, Aikins redet ja viel über die Kabine und auch die Spieler reden viel darüber, letztes Jahr auch schon. Und du hast dieses Jahr eine Mannschaft, wo du das Gefühl hast, dass irgendwie auch alle Bock haben, hier zu sein und sozusagen die Bock haben, hier zu spielen, hier vor diesem Publikum, hier mit diesen Kollegen, mit diesem Team weiter zu spielen. Das war nicht immer so. Also wo du manchmal dich schon gefragt hast, was machen die jetzt hier oder so oder schon. So muss ich da jetzt. Und das ist schon auch ein Team, was nochmal eine andere Energie ausstrahlt über dieses Zusammengehörigkeit, die du jetzt siehst. Und zwar sehr, sehr breit. Also nicht so in diese, natürlich hast du auch da deine Gruppen, aber das geht schon über das ganze Team hinweg, was da gerade passiert.
Ja, sehe ich definitiv auch so. Auch ein Anthony Greco ist da vielleicht ein Beispiel. Der Junge ist natürlich jetzt schon ein, zwei Jahre in Europa, hat in Russland gespielt, hat in Schweden gespielt, jetzt zuletzt noch kurz in der Schweiz in der vergangenen Saison, hat sich ja dann für die Adler entschieden, hat aber auch gesagt, von der Truppe her ist es seine schönste Station in Europa bisher, Auch weil er noch nie mit so vielen Nordamerikanern einfach in der Mannschaft gespielt hat, in Europa, wie jetzt in Mannheim. Und ist natürlich von der Altersstruktur passt. Viele haben kleine Kinder, so wie er jetzt auch. Gleiche Interessen, man macht viel miteinander, strahlt sich aus. Also die Kabine in Mannheim hat sich da schon definitiv zum Positiven gewandelt. Und ja, wenn es funktioniert, ich meine, es wurden Standards gesetzt auch. So wollen wir auftreten, so läuft's, so wollen wir als Mannschaft auch sein. Und wenn du natürlich Jungs hast, die da mitziehen, die das schon wissen, die das verinnerlicht haben, schau dir Köln an, wo es auch nur punktuelle Veränderungen gab. Vielleicht jetzt ein, zwei mehr, als es vielleicht nächste Saison in Mannheim dann möglich ist durch die ganzen Verlängerungen. Aber wenn Mannheim dann nur punktuell verändert, ich meine, warum nicht? Aber nochmals, wir sprechen jetzt hier am 13. Januar miteinander. Also die Hauptrunde geht noch ein bisschen und dann kommt ja auch noch erstmal die wichtigste Phase der Saison.
Ist ja noch viel Zeit. Nee, schon klar, aber also wenn wir nichts zu reden hätten, wäre ja irgendwie schade. Dann hallo, alte weiße Männer reden über Dinge, dafür sind Podcasts da. Wobei du nicht alt bist, das bin bei uns nur ich. Bei Brandon O'Donnell bin ich auch mal gespannt, weil ich finde, um dann vielleicht mal ein bisschen weiter zu gucken auf die Spiele. Ich finde, er hat in den letzten Spielen einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Also da ist so, du hast das Gefühl, natürlich braucht ein Spieler Zeit, wenn er hierher kommt, so ein bisschen. Das sieht ganz gut aus mittlerweile.
Ja, vielleicht der Ketchup-Flaschen-Effekt, der berühmte.
Ja, hat ja so endlich ein bisschen, wieder, ja.
Endlich ist er wieder aufgetaucht. Ein, zwei Mal in der Saison kommt er ja. Ich glaube, das Tor in Frankfurt hat ihm schon sichtlich gut getan, natürlich. Und vielleicht muss es auch genau so ein Tor sein. Du stehst im wahrsten Sinne des Wortes vorm Tor, einfach richtig und stocherst den mehr oder minder dem Goalie, in dem Fall jetzt Mirko Pankowski, durch die Beine und geht da rein und dann haust du halt mal im nächsten Heimspiel so einen Fund raus, wofür er ja schon eigentlich bekannt ist in der DEL. Solche Tore hat er ja öfters geschossen für die Düsseldorfer EG. Hat natürlich auch ein bisschen das Problem gehabt. Haben wir ja auch schon angesprochen, hat jetzt kein Sommertrainingslager gehabt mit dem Team, weil er eben in Kanada mit Waldbrand etc., wo er herkommt, eben länger auch in Quarantäne war. Kam in Tschechien nicht zurecht, aus verschiedensten Gründen. Kommt dann auch mit Trainingsrückstand nach Deutschland, wurde dann reingeworfen für eine Rolle, für die er nicht vorgesehen ist, das muss man natürlich auch sagen. Mannheim hat in diesem Jahr eine sehr ausbalancierte Mannschaft, wo auch, finde ich, die Rollen sehr, sehr klar sind. Das hast du auch relativ selten gehabt in den vergangenen Jahren in Mannheim. Mhm. Und du hast aber halt keinen Spieler, der die Rolle von Tom Kühnhackl, jetzt erstmal so wie Tom Kühnhackl sowieso, nicht ersetzen kann, aber auch die Rolle ersetzt. Das ist nicht der Fall und das ist auch für Brandon O'Donnell nicht machbar. Da tut man ihm auch Unrecht. Er kam ja dann in die Reihe mit Christian Reichel und Yannick Broske, die dann auch defensiv starke Probleme bekommen hat plötzlich. Das hat auch das Trainerteam gemerkt und ja dann Alexander Ehl in die Reihe reingestellt, um eben diese defensiv ein bisschen besser zu stabilisieren. Ja, und jetzt kam eben dieser Ketchup-Flaschen-Effekt. Also ich glaube auch, dass Brandon O'Donnell in dieser Torjägerrolle besser aufgehoben ist und dennoch kommt er immer besser an, hat auch dieses System. Ich habe nach dem Spiel gegen Bremerhaven noch mit ihm kurz sprechen können. Er hat auch gesagt, das System gefällt ihm sehr, sehr gut, was wir auch schon angesprochen haben, die sehr aggressive, kannte er vorher so nicht, hat er auch vorher so noch nie gespielt, sei es auf dem College oder im Profibereich. Und fühlt sich da aber auch immer wohler und versteht es immer besser. Und das sieht man jetzt auch auf dem Eis. Aber wenn er nochmal eine andere Rolle hat, musste ja auch da Unterzahl spielen teilweise, ist ja eigentlich auch mit einem brutalen Schlagschuss auch ausgestattet fürs Powerplay. Wird man sehen, wie gesagt. Ich glaube, er findet noch seine Rolle. Ob es über die Saison hinausgeht, das vermag ich jetzt aber nicht zu beurteilen.
Mit Blick noch, man hat ja noch sozusagen, man kann ja noch nachverpflichten. Ich gehe mal davon aus, korrigiere mich gerne, sind noch zwei Lizenzen, dass man eine für den Torhüter auf jeden Fall noch aufheben wird. Glaubst du, dass die Adler noch einen Verteidiger verpflichten, auch unabhängig von Verletzungen? Einfach also um die Kadertiefe nochmal.
Ja, ich kann es nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich weiß, du pochst eher auf einen Verteidiger. Ich sehe halt diese Rolle, sollte was mit Tom Kühnhackl passieren, Richtung Playoffs. Er sollte ja nach der Olympiapause dann zurückkehren, aber man weiß ja nie, man hofft es natürlich nicht, aber sollte so ein Spieler wie Tom Kühnhackl ausfallen Richtung Playoffs oder in den Playoffs, ist halt keiner da, der diese Rolle wirklich ausfüllen kann, und dann kriegst du, glaube ich, schon Probleme, weil diese Mannschaft eben da nicht so ausbalanciert ist, wie sie sein müsste. Von daher würde ich jetzt persönlich fast sagen, müsstest du noch eben einen Stürmer holen, der diese Rolle bringen kann und ja, Richtung Transferperiode eben aber auch so kommuniziert von wegen, pass mal auf, bist für die Tiefe da, und wenn was ist, dann spielst du dafür, und wenn nicht, dann eher nicht. Gibt es diesen Spieler, muss man sich den backen, das ist die große Frage, aber da sehe ich eher Bedarf als jetzt vielleicht in der Defensive, und ich glaube vielleicht auch, dass die Adler eher dahin tendieren. Ist aber nur ein Gefühl.
Ich wollte jetzt gar nicht sagen, dass ich da zwingend Bedarf sehe. Es ist eher eine Frage, weil du musst ja auch gucken, wie viele Spieler darfst du überhaupt aufs Eis bringen, und du brauchst ja dann auch schon die deutschen Spieler in der Verteidigung, die du mit Shaw und Forler hast, die da eventuell in Frage kommen würde, wenn du sagst, du holst noch jemanden dazu. Das musst du ja irgendwie dann offensiv ersetzen, sonst wird's ja ganz sehr schwierig werden. Höchstens du nimmst noch einen siebten Verteidiger pro forma mit drauf. Aber Kühnhackl ist ein Phänomen. Ich habe ja, da haben wir, glaube ich, gesprochen, ich habe nach dem Augsburg-Spiel Ende Dezember, am 29. Dezember mal die Statistik rausgesucht, bis zu dem Zeitpunkt. Da waren es 18 Spiele mit ihm, 44 Punkte, ein Schnitt von 2,44 und 15 Spiele ohne ihn mit einem Schnitt von 1,53, nämlich ganze 23 Punkte.
Ja, brutal.
Man redet ganz wenig. Also wenn er da ist, redet man nicht besonders viel über ihn. Und natürlich liegt das nicht alles an ihm, und da kann man noch viel mehr suchen an Gründen. Aber welchen Impact dieser Spieler hat oder wie bedeutsam er ist, obwohl du ihn nicht immer siehst, obwohl nicht, wie soll ich sagen, das ist jetzt keiner normalerweise für die Top Ten oder so. Aber selten, die Bedeutung,
selten, ja, hier seine hat, Momente, aber
brutal. Selten, ja. Ja, zeigt dir einfach, auf was für einem Niveau der auch unterwegs ist. Also es macht dir schon einmal klar, wie wichtig es auch war, dass das Tom Kühnhackl bleibt. Also wie groß, wie soll ich sagen, wirklich das ein Impact. Also ich weiß nicht, ob es einen anderen Spieler geben würde, den du rausnimmst bei den Adlern, der so einen Impact hätte.
Nee, und ja, genau Mattin, das meinte ich so, ja.
Vielleicht, keine Ahnung.
Ja? Das meinte ich ja, also jetzt zumindest in der Offensive. Es gibt ja keinen Spieler, der auch diese Rolle ersetzen kann in dem Sinne, über einen längeren Zeitraum. Dass du es natürlich über ein paar Spiele mal auffangen kannst, keine Frage, aber über einen längeren Zeitraum und dann gerade in einer Playoff-Serie, das sehe ich nicht. Also so ein Impact, na klar, gibt's noch den einen oder anderen, auch im Sturm, der dann schmerzlich vermisst werden würde. Aber Tom Kühnhackl mit seiner Balance, die er reinbringt, mit seinem klugen Spiel, auf dem konstanten Level, auf dem er einfach agiert. Du kannst ihn ja auf allen drei Positionen theoretisch bringen im Sturm. Du weißt immer, was du halt von ihm bekommst. Und das ist halt der große Punkt. Das auf einem hohen Niveau. Und das ersetzt, ja, ist nicht zu ersetzen so einfach. Und das ersetzt du auch nicht so einfach, klar.
Das ist wunderbar formuliert. Dann lass uns doch mal ein bisschen, ich würde das Thema Olympiakader an den Schluss der Sendung schieben wollen. Lass uns doch mal so ein bisschen auf die Adler schauen. 13. Januar 2026, es sind gemacht 39 Spiele. Also die Hauptrunde fliegt ja dieses Jahr gerade so vorbei mit der Olympiapause, der längeren. 78 Punkte, also das ist ein Schnitt von 2,0 Punkten. Das ist, da läufst du auf einen Score von, habe ich jetzt in der Schnelle ausgerechnet, 52 Spiele, macht 104 Punkte. Normalerweise reicht sowas aus, da kannst du auch mal eine Hauptrunde mit gewinnen. Aber wie soll ich sagen, da gibt es da vorne noch so eine Mannschaft, aber insgesamt ist das eine Saison, mit der man bisher zufrieden sein kann, oder wie siehst du es?
Ja, natürlich. Also ich glaube, insgesamt auf jeden Fall. Natürlich hast du deine einzelnen Phasen drin. Natürlich hast du deine Baustellen auf verschiedene Weisen, aber du sagst, es holst 2 Punkte im Schnitt, das ist sehr, sehr gut für die Liga. Die Liga ist vorne sehr eng und damit meine ich Platz 2 bis 5. Du hast 4 Punkte Vorsprung vor Ingolstadt und Köln dreht momentan an der Tabellenspitze so seine einsamen Kreise, hat diese große Delle eigentlich noch nicht drin gehabt, wie es eigentlich die restlichen 13 Teams in der Liga schon hatten. Klar ist Köln jetzt nicht bombastisch gestartet, hat sich aber unglaublich gefestigt. Ich meine, wir haben es letzte Mal vor dem Spiel der Leuchtenden Herzen aufgenommen. Nach dem Spiel der Leuchtenden Herzen, also nach diesem Spieltag am 23. Dezember, waren die Adler Tabellenführer. Es sind 10 Spiele gespielt seit dem 23. Dezember oder mit dem 23. Dezember und Köln hat jetzt 11 Punkte Vorsprung. Also auch seit Anfang November kein Spiel mehr nach 60 Minuten verloren. Ich glaube, es sind jetzt bei 11 oder 12 Spielen in Folge, die sie gewonnen haben. Das ist natürlich schon sehr, sehr stark und wenn du da als Zweiter hinten dran bist, kannst aber auch jederzeit auf 5 rutschen, theoretisch. Wenn du da mal 1, 2 Spiele verlierst, musst du irgendwie mal schauen, dass du da einen Polster jetzt reinbekommst. Nürnberg kommt am Freitag, danach musst du nach Dresden. Da musst du natürlich punkten, um dir einfach ein bisschen Luft zu verschaffen und vielleicht den Abstand zu Köln zu verringern. Wobei das auch Spielerei ist, dann ist im Endeffekt egal, mit wie viel Punkten Abstand oder Vorsprung du dann in die Playoffs reingehst. Es ist alles sehr, sehr eng. Interessant wird nochmal diese 4-wöchige Pause sein, wie da die Mannschaften dann aus den Startlöchern nochmal kommen für die letzten 8 Spiele in der Hauptrunde. Aber deine Frage abschließend zu beantworten, ja, muss natürlich schon Stand jetzt zufrieden sein. Ich glaube, es hätte auch jeder so unterschrieben, wenn es hieß, vorm Saisonstart, du bist nach 39 Spielen Zweiter, hast die beste Abwehr, was die Gegentore angeht und holst 2 Punkte im Schnitt. Also ich glaube, das hätten alle unterschrieben.
Was man auch nochmal sagen muss, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, das Spiel gegen Iserlohn war am 19.12. Seitdem waren es 11 Spiele. Das heißt, du hattest innerhalb von, Moment, ich muss kurz sehen, 2, 4, 6, ja, 11 Spiele. Und du hattest innerhalb, das sind dann 12 Tage, 23 Tage oder 24 Tage, wo du 11 Spiele hattest. Das ist natürlich auch irre. Also da warst du ja im Zweitagesrhythmus unterwegs. Und da finde ich dann auch, das mag jetzt manche überraschen, weil ich ja nochmal hier immer so der Motzklops bin, da finde ich ja noch Wellenbewegung normal. Im Sinne von dessen, dann verlierst du halt dann, steigst du halt in Straubing aufs Eis und liegst nach 10 Minuten 3-0 hinten. Jetzt kommt der Satz, darf dir nicht passieren. Aber so Spiele hast du dann in so einer Phase einfach. Da fand ich ehrlicherweise das Heimspiel gegen Dresden eine deutlich bittere Nummer. Dafür hat mich auf der anderen Seite, du spielst in München, die bis dahin eine riesen Serie hingelegt hatten, gerade auch daheim. Klar, sie haben gegen Frankfurt verloren, aber ich glaube 14 Spiele davor, 12 Siege irgendwie so. Und und spielst da wirklich, also ich fand das war ein Auftritt von der Spitzenmannschaft, den du da hingelegt hast. Und das war auf einem Niveau, wo ich dachte, okay, wenn das in Playoffs abgerufen wird, dann werden es andere schwer haben, da was zu holen. Und dann könnte es auch für die Haie schwer werden, wobei, das wird man dann sehen. Also auf dem Niveau ist man nicht, aber das war für mich schon so ein Spiel, okay, auf dem Level kann man unterwegs sein und davor verlierst du halt daheim gegen Dresden, was dir einfach nicht passieren darf, Punkt. Und dann spielst du in Straubing 2 Tage später und liegst nach 10 Minuten 3-0 hinten und kannst eigentlich direkt wieder in den Bus steigen und heimfahren. Aber zur Wellenbewegung in so einer Phase finde ich jetzt nicht so furchtbar ungewöhnlich.
Nee, überhaupt nicht. Also alle 2 Tage ein Spiel, Profis hin oder her. A, ist es mental natürlich sehr anstrengend und dann kommt man natürlich folgerichtig zu B. Da bist du nicht immer bei 100% im Kopf einfach und auf dem Eis. Körperlich sowieso nicht. Und hier spricht man natürlich von Leistungssport. Da geht es nicht darum, du bringst nur 90%. Weil wenn du 90% bringst, dann steigst du ab auf Profiniveau, da geht es darum, dann bringst du nur 97% oder sowas oder 96%. Und diese 3-4% Unterschied Zum Gegner jetzt in Relation natürlich gesehen, nicht von deiner, von deinem Top-Niveau, was du abrufen kannst, dann verlierst du das Spiel einfach. Und das kann natürlich, wenn du alle zwei Tage ein Spiel hast, passieren. Wie gesagt, du hast jetzt Nürnberg zu Hause, dann musst du nach Dresden eben, da hast du auch ein bisschen was gut zu machen gegen beide. Hast das erste Heimspiel gegen Nürnberg zu Hause auch verloren. Hast gegen Dresden ja jetzt jüngst von dir angesprochen, unerklärlicherweise verloren. Das kann vom Kopf schon noch mal helfen. Dann spielst du donnerstags halt zu Hause gegen Wolfsburg. Das ist auch ein gefährliches Spiel, gerade eben mit den ganzen Spielen Rad für den Kopf. Dann kommt München sonntags. Das ist dann wieder ein bisschen einfacher. München auch mal an der Stelle für mich auch ein heißer Anwärter in den Playoffs. Man darf nicht vergessen, spielen bei Weitem nicht mit der Top-Besetzung, haben immer mal wieder Ausfälle. Demnächst hat es ja gerade so an Ausfällen gehagelt. Auch gegen Mannheim haben sie nur mit, ich glaube, 11 Stürmern gespielt oder sogar nur 10. Vadim Schreiner hat dann nämlich überhaupt keine Eiszeit bekommen. Und trotzdem gut ausgesehen. Mannheim war an dem Tag eben diesen kleinen Tick besser auf dem Niveau. Von daher mit München muss man absolut rechnen, finde ich. Die haben jetzt dieses System von Davids da schon auch verinnerlicht nach Startschwierigkeiten. Hat man dran geglaubt, ist dran geblieben und wird jetzt da belohnt. Also München habe ich definitiv auf dem Zettel, genau wie ich auch noch die Eisbären natürlich auf dem Zettel habe. Das wird man dann sehen, wie es mit die noch läuft im Rest der Hauptrunde, aber abschreiben darfst du die natürlich nie. Also es wird sehr, sehr interessant. Ich finde, die Spitze ist sehr, sehr eng beieinander und ich finde auch, das macht schon Spaß in der DL, die ist ja zumindest, wenn man es mit den Teams vorne hält. Aber auch Iserlohn, wie sie jetzt wieder aufkommen, ein bisschen hinten. Dresden ist vielleicht ein bisschen zu spät aufgewacht. Ich weiß nicht, ob es für Frankfurt nochmal eng wird, glaube ich eher nicht. Aber vorne an der Spitze.
Nee, es macht Spaß.
5-6 Teams macht schon Spaß.
Ich würde auch gar nicht zwingen, also jetzt kommt so dieser Satz, auf die eigene Leistung schauen und so, weil, wie soll ich sagen, das hat nur 4 Punkte bis Platz 5 vor und sind halt schon 11 auf Köln. Also der Blick sollte, wenn er wohin geht, dann eher da. Wobei auch da ist es dann so, dass ich denke, diese Liga ist dieses, also so eng hat sich die Liga lange nicht mehr präsentiert, so gerade was die Spitze angeht. Klar, Köln steht so ein bisschen drüber, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, werden die dadurch zwingend Meister, hätte ich große Fragezeichen, weil dabei die unangenehmste Mannschaft, die ich bisher in Mannheim gesehen habe, zweimal, war Ingolstadt. Also das eine Mal an Weihnachten wurden sie wirklich vorgeführt. Und das andere Mal gewinnst du ein Spiel, was du nie im Leben gewinnen darfst, wie Johann Watz so eine Torhüterleistung gezeigt hat, von der ich wahrscheinlich in 10 Jahren noch schwärmen werde. Aber das heißt, du hast jede Menge Teams. Weiß auch nicht, ob du unbedingt gegen Straubing spielen willst, wenn die das Heimrecht haben oder so. Also, wobei Straubing gegen Mannheim Playoffs ist eine, wie soll ich sagen, da ist die Bilanz ganz gut. Aber glaub schon so, wenn du noch Berlin mit reinnimmst, wenn da alle zurückkommen, schwierig. Also ich würde mich da momentan kein Geld auf irgendeinen als Meister setzen, sondern da ist ganz viel Bewegung drin. Und der entscheidende Punkt wird tatsächlich sein, wenn es in die Playoffs geht, wer hat seinen Kader weitestgehend zusammen? Also wer hat dann die wenigsten Verletzten? Wenn bei irgendjemand dann eine Verletzten-Serie dann noch einreicht, sei es bei Olympia, sei es in den Wochen danach, das kann dann der entscheidende Faktor sein. Und ich erinnere mich so an die Teams von Pavel Groß in Wolfsburg, die gefühlt auf dem allerletzten Riemen dann im Finale waren und dann, wie soll ich sagen, sehr, sehr billige Opfer waren, weil einfach die Spieler überhaupt keinen Gas mehr im Tank hatten und komplett leer gepumpt waren. Und das wünscht man sich natürlich nicht. Ansonsten macht die Liga dieses Jahr total Laune. Es sind viele tolle Spiele dabei. Es sind halt aber auch diese Wellen dabei, einfach weil du so viele Spieler hast. Also du kannst, wir haben es ja vorhin aufgezählt, wie viele Spiele das waren in dem Zeitraum. Ich glaube nicht, dass du erwarten kannst, dass du so ein hohes Tempo, wie soll ich sagen, dass du dann in jedem Spiel an die 100% kommst. Das kann nicht funktionieren. Der NHL ist auch ein Spielplan, wie man, glaube ich, bis die spielen noch donnerstags. Und dann geht's, glaube ich, samstags mit dem Flieger nach Mailand oder so. Also das ist auch vollkommen wild im Sinne dessen. Das wird nochmal ein gesondertes Thema sein, was wir vielleicht in der späteren Sendung nochmal bereden. Ich glaube nicht zwingend, dass du bei Olympia direkt das beste Eishockey sehen wirst, weil die Spieler, die da hinkommen, sind erstmal ziemlich kaputt von dem, was sie an Programm hatten in den Wochen davor und was der Spielplan ihnen abverlangt hat in der Zeit davor. Und das siehst du auch ein Stück weit einfach in der DL. Also außer Köln, wenn ich so drauf schaue, letzte 5 Spiele Ingolstadt 3 Niederlagen, München 2 Niederlagen, 1 Sieg in nach mehr als 60 Minuten, Mannheim auch 2 Niederlagen. Also da ist gerade ganz viel. Du hast eigentlich nur ein Team, was momentan durchmarschiert und die anderen hangeln sich so von Spiel zu Spiel. Und dann ist halt die Frage, wer kann dann Knopf drücken im April, wenn es dann in die Playoffs geht. Aber insgesamt macht es Riesenspaß und ich finde auch, es wird jetzt auch manche überraschen, dass die Adler eine sehr zufriedenstellende Saison spielen. Klar hattest du diese Delle drin, klar merkst du einen Kühnhackel-Effekt, aber du erkennst, was sie spielen wollen, du erkennst, wie sie spielen wollen und in den Spielen, wo die Mannschaft ans Limit kommt, ist es so, dass du echt das Gefühl hast, es könnte schwer sein, sie dieses Jahr in der Serie über 7 Spiele zu schlagen, wenn sie diese Leistung in 7 Spielen abrufen.
Ja, klar, ja. Sehe ich auch so. Ist dann die Frage, ob du überhaupt 7 Spiele brauchst, aber einen Punkt hast du genannt und den möchte ich nochmal hervorheben. Es wird wirklich darum gehen, wer hat die wenigsten Verletzten und wer fällt vor allem aus. Also wie gesund bist du in den Playoffs und damit und steigen deine Chancen auf den Titel in dieser Saison. Und es gibt den ein oder anderen Anwärter, ich glaube ein bisschen mehr als in den Jahren zuvor. Und das wird auch bei Berlin, bei aller Erfahrung, die sie haben, da werden wir zu einer späteren, deutlich späteren Sendung nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber natürlich macht es auch was mit Berlin, wenn du das ganze Jahr nie zusammen warst und bist dann auch in den Playoffs vielleicht nicht zusammen, dass das dann natürlich schon eine ganz andere Herausforderung dann nochmal ist für ein Team.
Ja klar, und dieses Jahr, also durch die Enge ist es dieses Jahr auch so, dass sich da kein Team irgendwie groß leisten kann, auf 1-2 Spieler zu verzichten. Weil dann halt direkt das nächste da ist, das über dich drüber fahren wird. Also du hast dieses Jahr durch diese so eine Dichte in der Spitze, was die Qualität angeht, dass es eben nicht, dass es eben nicht diese Möglichkeit gibt von wegen, ja, das schaffen wir trotzdem. Also da glaube ich dieses Jahr nicht dran. Du hast zu viele Teams, die einfach gut sind. Du hast München erwähnt. München spielt das beste Jahr, seitdem sie unter Ron Jackson Meister wurden, das letzte Mal. Also das ist richtig gut anzusehen. Da passt viel. Die haben tolle Spieler verpflichtet. Also das hat dann nichts mehr zu tun mit der Serie, wie wir sie letztes Jahr gesehen haben, was, glaube ich, eine der schwächsten Mannheim-München-Serien oder vielleicht die schwächste Mannheim-München-Serie war seit dem Einstieg von Getränkekonzern dort. Und das wird kein Vergleich mehr sein dieses Jahr, weil dafür ist München viel besser geworden, aber auch, das gehört auch dazu, die Adler haben sich deutlich verbessert gegenüber dem Vorjahr. Was du einfach siehst. Und deshalb macht Spaß. Was auch Spaß macht, und jetzt Übergang. Oh, wie war der? Nach 8 Jahren hat er endlich mal einen Übergang hinbekommen. Olympiakader. Phil, der Deutsche Eishockey-Bund gibt bekannt. Weiß gar nicht, was soll man dazu noch sagen? Wobei, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Also von den Adlern sind dabei, ich zähle es dann doch noch mal kurz auf, Maxi Franz Repp, Leon Gawanke, Lukas Kelple, Alexander Ehl, Marc Michaelis und Justin Schütz. Das sind 6 Spieler. Von den Adlern muss man sagen, wir haben ja in der Sendung mal so durchgesprochen, schon alle dabei. Also klar, Tom Kühnhackel verletzt raus. Ich würde darauf wetten, dass er dabei gewesen wäre, anstatt von Alex Ehl ansonsten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das hatten wir ja auch in der Sendung so besprochen. Aber jetzt nicht, dass das, also es sind sozusagen alle mitgekommen. Das fand ich vielleicht das einzige Überraschende.
Das ist doch am Ende, ja. sechs Stück sind, ja. Ja, klar, gehe ich mit. Wenn du dir den Kader anguckst, wenig Überraschungen dabei. Was natürlich krass ist, ist, du hast einen Philipp Grubauer, wenn er diese Form konservieren kann, die er momentan in Seattle hat, hast du einen absoluten NHL, ja, Top-Goalie, würde ich schon fast sagen.
Dabei, hallo, was so, letzte was Sendung, so, Gegentorschnitt, zweitbester Fangquote, drittbester momentan in der Liga. Ja.
Also was,
wir verweisen nochmal auf die Overseas-Folge.
So nämlich, bitte reinhören. Was jetzt so vor der Saison und auch am Anfang der Saison nicht abzusehen war. Und dann hast du natürlich mit Leon Dreisaitl einer der Top-3-Stürmer der Welt in deinem Kader und hast mit Moritz Seider auch einen der besten Verteidiger der Welt in deinem Kader. Und trotzdem bist du natürlich noch meilenweit von den Top-Teams entfernt, weil die Lücke eben sehr, sehr groß ist. Auf der anderen Seite, die Jungs kennen sich natürlich, sind eingespielter als andere Nationalitäten. Das Turnier ist sehr, sehr kurz. Es wird 3 Powerbreaks pro Drittel geben. Sprich, nach jedem Powerbreak wirst du dann noch sehen, dass Leon Dreisaitl, Mo Seider, vielleicht auch ein Tim Stützle, je nachdem, wie die Reihen zusammen sind, gestellt sind, da über die Bande wieder springen werden. Also sie werden in diesen 3 Gruppenspielen viel Eiszeit bekommen. Dann geht's ja entweder ein K.O.-Spiel, das geht direkt ins Viertelfinale, wird man dann sehen. Und dann kann das Turnier auch schon wieder vorbei sein. Also es wird ein sehr kurzes Turnier sein, wo vor allem halt die Big Guys viel Eis sehen werden. Und natürlich sind deine NHL-Jungs auch die, jetzt mal Nico Sturm eher als Rollenspieler für die dritte, vierte Reihe, der dann auch natürlich gegen die Top Guys der anderen Nationen spielen wird, Bulli gehen wird, Unterzahl gehen wird. Aber sonst sind natürlich deine Jungs aus Nordamerika fürs Tore schießen verantwortlich und dass du dann aus der DEL dann Spieler nimmst, die eher für die Rollen dritte, vierte Reihe vorgesehen sind, ist, glaube ich, jetzt auch keine Überraschung.
Ja, wobei, was mir nochmal so aufgefallen ist, es sind ja so in den letzten Tagen so die Kader mehr oder minder alle bekannt gegeben worden. Ein paar spannende Sachen in Nordamerika passiert an der Stelle. Ich muss es hier nochmal erwähnen für alle, die Overseas-Folge nicht gehört haben. Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe waren von den 18 besten amerikanischen Scorern im US-Kader 10 Stück nicht dabei. Von den Top 10 Scorern waren 5 nicht dabei. Also die haben einfach mal so, also ihre Top-Spieler dieser Saison rausgelassen, sondern eher nochmal geguckt, wen kannten wir schon. Aber was auffällig ist, wenn du dir das deutsche Team anschaust, ist schon, finde ich, dass du mit diesen, wenn du alle dabei hast, ich sag mal so, bei der WM warst du chancenlos gegen die Schweiz. Wenn ich jetzt die beiden Kader nebeneinander lege, dann ist es nicht so, dass ich denke, oh, da bist du chancenlos gegen die Schweiz. Also wenn du alle an Bord hast, ist das schon ein Kader, der sehr, wie soll ich sagen, also da ist Viertelfinale Pflicht, da gibt's für mich keine Diskussion. Und dann ist halt die Frage, auf wen triffst du da?
Ja.
Wenn ich mir das anschaue.
Sehe ich auch so. Schweiz natürlich sehr interessant. Eigentlich, du hast ja auch immer ganz gut gegen die Schweiz ausgesehen, muss man ja auch davor sagen, ne? Oder dazu sagen. In den Spielen davor, genau. Die jetzt bei der vergangenen WM hast du da klar die Grenzen aufgezeigt bekommen. Es ist nur ein Spiel und da gehe ich auch mit dir, wenn Deutschland da alle an Bord hat, gerade Seider, Stützle, Dreisaitl, Grubauer in der Form und eben halt die entsprechende Eiszeit in einem Spiel, dann kannst du die Schweiz da schlagen, bin ich mir sicher. Aber du sagst ja auch, wer bei den USA nominiert wurde. Und das ist ja heutzutage nicht mehr so. Und das ist ein super Beispiel. Du nimmst nicht nur die, guckst nicht in der Liga, sei es jetzt DL oder NHL oder wo auch immer, wer schießt mir die meisten Tore, wer macht geile Punkte oder wer macht viele Punkte. Und das ist dann meine Nationalmannschaft, sondern es ist wirklich auf diese Rollen verteilt. Und darauf wird deutlich mehr geachtet, und zwar bei allen Nationen, als es vielleicht noch in der Vergangenheit der Fall war.
Ja, du jetzt kommt wieder so ein Satz aus dem Buch, du suchst nicht die besten Spieler, du suchst das beste Team.
Boah. Geil. Aber so ist es, ja.
Kein Motivationsseminar. Zur Entwicklung von Mo Seider verweise ich nochmal auf die Overseas-Folge. Habe ich heute schon auf die Overseas-Folge verwiesen, die wir letzte Woche aufgenommen haben? Nein, also da gibt es auch nochmal einen Teil zu Mo Seider, weil dessen Entwicklung dieses Jahr kannst du nur mit atemberaubend zusammenfassen. Also der Junge ist, er nimmt immer nochmal einen weiteren Schritt nach oben. Um es euch kurz zu sagen, er ist momentan in der Diskussion für die Norris Trophy, die der beste Verteidiger der NHL bekommt. Das sind wir ja gerade bei der Hälfte und die wird nach der Hauptrunde vergeben. So gut ist er aktuell unterwegs. Aber Phil, also über einen Namen muss ich dann nochmal reden. Und er nimmt Harry Grice. Ich würde dann schon gerne nochmal kurz auf den Kader schauen. Es gibt so zwei Sachen. Also er nimmt Duff McFalls nicht mit, wo ich mir schon mal schwer tue, weil das ist ein Spieler, der einen deutschen Pass hat. Das ist ein Spieler, der, der das als große Ehre damals empfunden hat, den Pass zu bekommen, wenn man es nachliest, dessen Vater Träger des Bundesverdienstkreuzes ist, was man so rausfindet, wenn man mal ein bisschen sich mehr damit beschäftigt, der für seine herausragende Forschung an der kanadischen Uni zu Deutschland mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. Und der sagt, er hätte gern gespielt, also der auch gespielt hätte, wo allerdings die Begründung ist, dass er sozusagen nicht im deutschen System groß geworden ist. Müssen wir nicht diskutieren. Ich sage nur, von der Leistung her gibt es keinen Grund, ihn daheim zu lassen. Gar keinen. Punkte, Präsenz, Spielertyp, er gibt dir alles, was du brauchst. Und leistungsmäßig hätte er in diesen Kader reingepasst. Wo es mir dann allerdings schwerer fällt, einfach meine Klappe zu halten, ist, ich gucke auf die Torhüter und ich sehe nicht Arno Tiefensee. Und da habe ich dann kein Verständnis dafür, weil ich finde, wenn man jemanden verdienten Abschied geben will, dann halte ich Olympia nicht für den richtigen Ort, sondern dann wäre eher eine WM geeignet gewesen.
Also sprichst dann auf Matthias Niederberger an.
Ja, klar.
Ja, der ja noch verletzt ist, soll aber rechtzeitig wieder fit sein.
Also Verletzungen waren ja kein Grund, Spieler nicht zu nominieren. Das sehen wir auch bei Kyle Wittmann.
Das ist das prominenteste Beispiel. Genau. Ja. Samuel Duff McFalls, muss man also sagen, er spricht auch selbst sehr, sehr gut Deutsch. Es gibt aber auch noch eine WM. Also ich bin da bei dir leistungstechnisch, hätte da reingepasst. Ich kann es aber auch verstehen, wenn man sagt, man vertraut jetzt den Spielern, die man schon gesehen hat im Nationaltrikot und weiß, was sie dir geben. Aber die WM wird auch mal noch interessant sein, weil man da deutlich weniger NHL-Spieler sehen werden in diesem Jahr. Und da kann ich mir einen Samuel Duff McFalls definitiv sehr gut vorstellen. Arno Tiefensee, ECHL runtergestuft worden am Anfang der Saison, hat sich da hochgekämpft mit guten Leistungen, der EHL nahtlos angeknüpft, ist da jetzt über 92%. Fangquote bei den Texas Stars. Spricht wenig dafür, warum er nicht nominiert wurde. Sehe ich ähnlich bei dir. Ich kann mich nur damit erklären, mit verdienter Spieler, viel WM-Erfahrung, Matthias Niederberger und deshalb im Kader natürlich auch mehrfacher Meister-Goalie. Er hat natürlich seine Leistungen gebracht in den vergangenen Jahren und deshalb die Nominierung. Ist die Entscheidung des Trainers oder des Trainerteams, das ist ja auch das Schöne, wir dürfen definitiv eine Meinung haben, verantworten müssen wir sehr, aber am Ende nicht, weil wir nicht zur Verantwortung stehen, wenn es nicht funktioniert. Aber klar, ich hätte mich natürlich für Arno gefreut. Arno ist aber auch noch jung und ich glaube, sollte er seine Entwicklung so weitermachen, dann wird er beim nächsten Olympiakader unter den drei Torhütern stehen, wenn er nicht verletzt sein sollte.
Ja, mit Sicherheit. Ich finde die Entwicklung schon spannend, weil das schon nochmal zeigt, der Junge, um es auch mal wieder zu sagen, der scheißt sich einfach nichts. Also er geht seinen Weg, geht dann gut weiter. Beeindruckend, wird auch von seinen Teamkollegen, gibt's ein paar Videos, wo man sieht, wie er gefeiert wurde nach Siegen. Hat er echt einen einen beeindruckenden Weg genommen und relativ schnell jetzt auch in der AHL angekommen. Es gibt ja auch Torhüter, die da länger brauchen. Die da ECHL ist für einen Torhüter gar nicht so ungewöhnlich. Da gibt's genügend Beispiele für, die es dann später geschafft haben. Einer ist zum Beispiel Jordan Binnington, der jetzt in St. Louis spielt, der eine Katastrophen-NHL-Saison spielt, aber jetzt doch bei Olympia für Team Canada auf dem Eis sein wird. Trotzdem tue ich mir schwer mit, aber es ist auf der anderen Seite, es ist ein Harry-Greis-Kader in jeder Form. Also es ist ein Kader, der bis auf diese eine Stelle, und auch die kann man natürlich begründen, weil der zweite Torhüter, ob jetzt Franz Repp oder Niederberger, wird ein Spiel kriegen. Kannst du davon ausgehen. Und die restlichen Spiele wird Grubauer machen. So wird es, denke ich, etwas sein. Und an der Stelle wird sich dann nicht entscheiden, ob du ins Halbfinale kommst oder sozusagen, oder wie du im Viertelfinale jetzt mal davon ausgehen, dass du es dahin schaffst, dann aussehen wird. Und das ist halt auch ein Kader, also ich habe die Diskussion um Alex Ehl an anderer Stelle geführt und da ist es einfach so, dass du begründen kannst, er kennt ihn, er weiß, was er bekommt, er schätzt ihn, er weiß auch, wenn der Spieler eben nicht spielt, stellt er nicht sein Ego nach vorne und wenn er dann spielt und seins 8 oder 12 Minuten, dann wird er alles auf dem Eis lassen, was er von ihm will. Und das sind Dinge, die ihm wichtig sind und das sind, da ist da sehr... Wie soll ich sagen, Greis ist da sehr wertegetrieben und wenn ich mir den Kader anschaue, dann ist das ein sehr konservativ ist er negativ. Ich meine es gar nicht konservativ, aber wie soll ich sagen, er nominiert die Leute, die er kennt und denen er vertraut und wo er weiß, was er bekommt und so schaut der Kader aus und bei Tiefensee könnte tatsächlich das Thema Alter ein Grund sein im Sinne von deine Zeit wird dann sehr bald kommen, Arno, und dann geht's für dich weiter, aber ich tue mir trotzdem schwer damit. Also ich kann es mir erklären. Ich kann die Erklärung aber ehrlicherweise nicht ganz verstehen. Ich finde sie nicht überzeugend. Und das macht es mir dann so schwer, drüber hinwegzugehen und zu sagen, ja, ist halt so. Weil ich finde schon, dass ein Spieler, der den Sprung wagt, also bei den Feldspielern sind ja, wobei stimmt auch nicht, da ist Maxi Schuber nicht dabei.
Ja.
Das ist vielleicht die größte Überraschung sogar auf dem Feld bei den Spielern, auf dem Eis bei den Spielern, die nicht dabei sind. Da ist Maximilian Schuber nicht dabei. Ich finde, wenn ein Torhüter den Sprung wagt im Jahr vor Olympia, wo er auch, also hätte er auch den konservativen Weg wählen können und sagen können, ich bleibe in Mannheim, weil ich unbedingt Olympia spielen will. Ich glaube, mit einer Saison in der DEL wäre seine Chance deutlich größer gewesen. Einfach, weil du nochmal eine andere Wahrnehmung hast, weil die Umstellung wegfällt, weil auch dieser harte Weg über die ECHL in der neuen Umgebung, der ja auch erstmal Zeit braucht, dieses Anpassen, dieses Adjustment, auch auf das andere Eis, die andere Spielweise. Das braucht ja auch Zeit. Und dass das dann ein Stück weit bestraft, ich formuliere es jetzt mal hart, bestraft wird, ist, also durch eine Nicht-Nominierung, tue ich mir schon ein bisschen schwer mit, gerade auch mit Blick auf die Saison von Niederberger, der eine Fangquote von unter 89% hat bis jetzt. Und der lange, lange raus war. Und das ist dann, ja, das ich finde, das hat einen sehr bitteren Beigeschmack an der Stelle. Das ist es einfach. Ich sage nicht, dass sich daran entscheidet, ob Deutschland eine Medaille holt oder so ein Quatsch. Natürlich nicht.
Ich glaube, ja, Deutschland Medaille, weiß ich nicht. Also da muss schon sehr, sehr viel in die Richtung fallen. Nur um das mal kurz aufzugreifen. Ja, wir werden sehen,
aber
ich kann es verstehen, was wie Harry entschieden hat, auch Max Schuber ist, er hat so ausgedrückt, es gab ja nochmal einen digitalen Call vom Deutschen Eishockeybund, wo Harry Greis, Christian Künast als Vorstandssport und auch Jeff McLeod als Cheftrainer der Frauennationalmannschaft dabei war, von Stelle des DEBs. Und Harry hat gesagt, mit Maxi Schuber, den hatten sie natürlich auf dem Zettel, haben intensiv beobachtet, aber so wie sie jetzt die Verteidigung zusammengestellt haben, haben sie das Gefühl, dass es die bessere Mischung ist. Aber ja, in der Verteidigung hat natürlich auch gesagt, natürlich gab es Härtefälle und Maxi Schuber war da ein Härtefall davon bei der Kadernominierung.
Du hast es gerade erwähnt, McLeod hat den Frauenkader nominiert und es soll nicht unter den Tisch fallen. Und Entschuldigung an der Stelle, dass das in der Instant Reaction unterging. Das war mir im Nachhinein ein bisschen peinlich. Beim Frauenteam von den Maddox Mannheim dabei Tara Schmitz, die auch schon hier in der Sendung war. Wir gratulieren herzlich und wünschen alles Gute, kann man so sagen. Also das soll auf keinster Weise untergehen. Dass da eine Mannheimerin dabei ist.
Definitiv nicht, ja. Hoffentlich schöne, erfolgreiche Spiele mit ganz vielen tollen Erfahrungen, sei es auf dem Eis natürlich hauptsächlich, aber auch abseits des Eises. So eine Olympiade ist natürlich was ganz, ganz Besonderes.
Und was ich allen da draußen nochmal ans Herz legen kann, die andere Sendung nicht gehört haben, habe ich ja heute schon mal erwähnt, nee, ne? Wenn ihr aufs Männerturnier schaut, wegen NHL dabei und Kanada, USA und all den Kram, the biggest rivalry in Hockey, den Begriff gibt es tatsächlich für Kanada, USA, aber für die Frauennationalteams. Also wenn ihr eine Möglichkeit habt, dieses Duell bei Olympia zu schauen, macht es. Macht es, schaut euch das an. Die spielen Rivalry Series in Nordamerika, 3 spielen in den USA, 3 in Kanada und sowas. Also da ist richtig Feuer drin und geiler Sport. Also geht's raus, schaut's das auf jeden Fall. Haben wir noch ein Thema, Phil?
Nee, ich habe nichts mehr auf dem Zettel stehen, tatsächlich. Du?
Ich auch nicht, jetzt können wir es ja sagen. Wir haben heute, die Aufnahmeuhr ist mittlerweile bei über 2 Stunden, weil wir gewisse Tonschwierigkeiten hatten im Vorfeld. Aber die haben sich wunderbar aufgelöst. Deshalb auf die nächsten 8 Jahre oder so.
Mindestens.
Mindestens. Ihr da draußen nochmal der Hinweis. Lasst uns eine Bewertung bei Apple da, gerne eine positive. Wenn ihr was Negatives habt, schreibt es uns bei icezeitfm@gmail.com. Apple Podcast, Spotify, wo auch immer. Sagt den Leuten in der Arena neben euch, dass es den Podcast gibt. Wer ihn noch nicht kennt, falls es da Leute geben sollte, 8 Jahre jetzt dabei. Grüße gehen raus an Flo an der Stelle nochmal von uns beiden natürlich. 8 Jahre werbefrei heißt auch, ihr könnt unterstützen. icezeitfm@gmail.com bei PayPal oder per E-Mail. Und ihr könnt uns weiter hören, ne Phil? Wir machen den Kram hier weiter auf jeden Fall.
Ich denke, wir haben es mal fest vor, ne?
Ja, wir haben es mal fest vor. Und ihr da draußen, der alte Satz, geht's raus, schaut's Eishockey. Bis die Tage und bis dann. Ciao.
Tschüss.